Man redet mittlerweile über die Periode, über Symptome, über Schmerzen und solche Sachen. Aber über die Wechseljahre ist ein absolutes Tabu in fast allen Firmen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Es ist kein Geheimnis. Männer werden nicht schwanger. Männer haben keinen Zyklus. Männer sind aus medizinischer Sicht einfacher zu beobachten und wurden daher in der medizinischen Forschung jahrzehntelang gegenüber Frauen bevorzugt. Es werden also in der Medizin Frauen wie Männer behandelt, obwohl unsere Körper unterschiedlich auf Medikamente und Behandlung reagieren. Dieses skandalöse Gender Data Gap soll nun mithilfe von künstlicher Intelligenz geschlossen werden. Wie das genau geht, erklärt meine heutige Gästin Eva Poggio. Die gebürtige Italienerin gründete Eve and I und Roxhealth und hat sich dabei explizit der Frauengesundheit verschrieben. Sie weiß, der Fokus auf Wechseljahren liegt bei Unternehmen noch brach. Was können Vorgesetzte tun, damit Frauen in den besten Jahren nicht ihre Karriere gefährden, weil es ihnen nicht gut geht? Ich bin sehr neugierig, insbesondere weil ich auch zu dieser Zielgruppe der Frauen über 50 gehöre. Herzlich willkommen, Eva Poggio.
Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
Eva, werden Frauen von der Medizin diskriminiert?
Ich glaube, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass in der Vergangenheit halt sehr viele Studien durchgeführt wurden, aus ganz praktischen Gründen bei Männern, weil Männer werden halt nicht schwanger, Männer unterliegen keinem Zyklus und sind somit einfach besser zu beobachten. Und somit wissen wir halt über die Gesundheit der Männer viel mehr als über die der Frauen.
Kannst du vielleicht auch noch mal so ein paar Details nennen? Also wenn Studien in Auftrag gegeben werden für Medikamente zum Beispiel, dann gibt es ja immer so diesen typischen Testkandidaten für die ersten Versuche.
Genau. Bei Studien ist es halt so, dass man sich jemanden raussucht, der besonders stabil ist in seinem Leben. Und bei Frauen ist es halt, mit dem weiblichen Zyklus sind die Hormone halt sehr unterschiedlich. Und dazu kann es kommen, dass eine Frau auch mal schwanger wird. Und das tut natürlich schon so einige Phasen des Lebenszyklus so ein bisschen ausschließen für Studien, die halt Medikamente vielleicht in Betracht ziehen, die von den Hormonen auch einen Effekt sehen. Und das macht es halt im Besonderen bei Frauen schwieriger. Heißt nicht, dass keine Studien durchgeführt werden sollten, besonders mit dem im Kopf auch, weil nachher heißt es ja, in der Realität nehmen wir Frauen ja dieselben Medikamente. Und was bedeutet das dann überhaupt?
Absolut. Das heißt, das, was ich immer in der U-Bahn sehe, diese Aufrufe, es werden Probanden gesucht für Studien, ne, um die 30, männlich, gesund, vielleicht mit irgendeiner Erkrankung, die man testen möchte, das dann schon, sage ich mal, zu 80% das Studien-Setup, was wir in der Pharmaindustrie auch sehen.
Das ist korrekt. Es kommt natürlich auf die Phase der Studien an. In den ersten Phasen, da wird ja erstmal gar nicht nach dem Wirkungseffekt des Medikamentes geguckt, sondern erstmal geguckt, ob das Medikament so auch sicher ist und ob es keine weiteren Bedenken gibt. Und die ganze Sache ist auch so ein bisschen historisch zu betrachten. Früher war es einfach möglich, Studien nur mit gesunden Männern durchzuführen. Heutzutage ist das gar nicht mehr so. Heutzutage müssen auch Frauen mit inkludiert werden und natürlich auch andere Unterschiede mit einbezogen werden. Weil nachher ist es halt so, die Therapie steht dann allen zur Verfügung, die Therapie wird verschrieben und dann wird nicht mehr geguckt, wer im Studiensetting jetzt dabei war, sondern man guckt, die Krankheit ist vorhanden und deshalb wird auch das Medikament verschrieben.
Dann kann man ja eigentlich doch von Diskriminierung sprechen. Ne? Also im März haben wir ja den Weltfrauentag und wir haben den Equal Pay Day. Eigentlich könnte man doch auch den Gender Data Gap Day mal ins Leben rufen, was jetzt auch die medizinische Versorgung angeht. Oder gibt es sowas vielleicht schon?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich sollte es sowas absolut geben. Ob es die jetzt schon gibt, muss ich zugeben, weiß ich nicht. Aber absolut. Also wenn wir uns jetzt angucken, so im normalen Setup, wir Frauen haben schon so ein paar Lücken in dem, wie wir unseren Körper kennen. Einfach weil viele Sachen nicht bis zu dem Punkt eben auch studiert worden sind. Genau.
Ja. Ist aber eigentlich skandalös. Also es gibt ja auch ganz viele Studien, die besagen, dass Frauen, die Health Manager der Familie sind, sich um sich selbst und die Männer kümmern und auf der anderen Seite wir dann aber in der medizinischen Forschung und ja auch medikamentösen Therapie ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigt werden. Es ist ja doppelt ungerecht.
Es ist absolut skandalös und es hat auch mehrere Komponenten, glaube ich, weil es gibt natürlich die eine Komponente, die einfach sich anschaut, was für Studien gibt es jetzt nur spezifisch für Krankheiten, die nur Frauen bekommen können. Das sieht natürlich anders aus, als wenn wir uns jetzt Krankheiten angucken, die alle bekommen können. Aber auch in denen, die alle bekommen können, gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ob man jetzt eine Frau ist oder ein Mann oder in welchem Alter. Da gibt es sehr, sehr viele Nachteile aktuell noch für uns Frauen. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft da was anderes sehen. Ich hoffe, dass wenn meine Tochter dann irgendwann groß ist und irgendein Bedarf hat, dass es dann Studien gibt, die eben genau von Frauen auch durchgeführt worden sind und es bessere Daten dafür gibt.
Wir sprechen ja auch immer von individueller Medizin oder individueller Therapie. Das kennen wir ja schon in der Krebsbehandlung. Da wird ja schon quasi fast auf einen Menschen eine Therapie zugeschnitten. Wird denn diese Gendermedizin noch so eine Überbrückung sein, bis wir tatsächlich zu diesen ganz individuellen Therapiekonzepten kommen? Oder ja, vielleicht überspringen wir das ja auch einfach, weil wir dann schon weiter sind.
Ja, das glaube ich dauert noch ein bisschen, bis wir die Studien echt so individuell auf uns zuschneiden können. Ich meine, im Moment versuchen ja die Ärzte natürlich auch schon sehr individuell jemanden anzuschauen und zu entscheiden dann, welche Therapie ist jetzt die bestpassende. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ein so gutes Verständnis zu unserem Biorhythmus haben, zu unserem Lebensstil, zu unseren Gewohnheiten, Vorerkrankungen, alles, was in der Vergangenheit war, ja, und wie wir unseren Tag leben, um dann ganz, ganz genau so eine sehr präzise, individualisierte Medizin auf allen Ebenen durchführen zu können.
Ja, und dann vielleicht auch eine Gesundheitsvorsorge und Prävention schon auch mit den Krankenkassen zusammen auf Daten zu organisieren und nicht erst die Krankheit dann zu behandeln und dann vielleicht auch noch mit einem Männermedikament, sage ich jetzt mal so. Aber du hast schon ein paar interessante Stichworte gebracht. Ich könnte mit dir jetzt noch total lange über Gendermedizin sprechen, aber du hast ja so einen wunderbar interessanten Lebenslauf und so eine unterschiedliche Karriere auch gemacht, dass ich gerne mit dir einmal so über deinen Lebensweg sprechen möchte, weil du hast ja Sozialwissenschaften studiert, wenn ich das richtig in meiner Recherche gesehen habe, und hast dich dann ja auch sehr intensiv dem Bereich Frauengesundheit und Femtech zugewandt. Da war es aber, glaube ich, ein bisschen anderer Schwerpunkt, oder was war da deine Motivation?
Genau, ja, vielleicht mal so zwei Schritte zurück. Ich bin so aufgewachsen in einer Familie, in der sehr oft so am Abendtisch man da saß und über das Thema gesprochen hat, warum eigentlich jemand in einem Land eine Therapie bekommt, und zwar umsonst, man muss ja nicht dafür bezahlen, und im nächsten Land jemand eine Therapie auch bekommt, aber man muss dafür bezahlen, und zwar nicht wenig, und im dritten Land jemand eine Medizin überhaupt einfach nicht bekommt. Und das hat mich immer so irgendwie fasziniert, wenn das doch eigentlich keinen Unterschied macht, ob man jetzt auf der einen Seite der Landesgrenze ist oder auf der anderen Seite. Wenn man ein Problem hat, hat man ein Problem. Und das ist normalerweise dann auch sehr, sehr ähnlich.
Ist ja eigentlich auch in unseren Werte- und Gesellschaftsnormen ja ganz groß geschützt, ne? Die Unversehrtheit des Lebens und die Gesundheit. Also, ne, das sollte ja eigentlich grenzüberschreitend genauso gesehen werden.
Genau.
Ist es ja auch eigentlich.
Ist es nicht. Und ich habe dann rausgekriegt, es sind politische Gründe, die dahinter sind. Also ein politisches System, was ein Gesundheitssystem natürlich dann auch ausmacht. Und das konnte ich viele Jahre nicht verstehen. Und deshalb habe ich dann eben auch erst Sozialwissenschaften, dann Politikwissenschaften, aber immer mit dem Fokus, wie funktioniert dieses Gesundheitssystem? Warum ist das so unterschiedlich? Und hatte damals das große Glück, ich bin in Italien groß geworden, konnte dann aber einen Teil meines Studiums in Deutschland machen und in den USA, als das ganze Thema Obamacare aktiv war. Und dort auch schon sehen, dass eben doch Frauen und Männer einen anderen Zugang zum Thema Gesundheit haben und andere Verantwortungen auch in der Familie übernehmen. Ich weiß noch, als ich in den USA war, war ich viel in so öffentlichen Kliniken, die umsonst einen Service angeboten haben für die Leute, die keine Versicherung hatten. Und die Themen, die die Frauen dort mit in diese Praxen mit reingebracht haben, das waren sehr oft sehr übergreifende Themen. Die haben sich zum Beispiel Sorgen gemacht, dass sie den Strom nicht mehr zahlen können. Und wenn sie den Strom nicht mehr zahlen können, können sie das Inhalationsgerät für die Kinder nicht mehr an den Strom stecken. Und deshalb wird die Asthmaerkrankung zum Beispiel schlimmer. Das heißt, es hat mir so ein bisschen dahin geöffnet, dass irgendwie anscheinend Frauen da doch eine größere Verantwortung übernehmen. Und ich habe dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, damals im Bereich Medical Devices auch, also Medizingeräte für Pharmaunternehmen, aber auch für die Forschung, habe ich meinen ersten Sohn bekommen. Und ich dachte, man macht halt die Sachen, wie man sie machen muss. Das heißt, ich bleibe ja zu Hause mit ihm. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich werde ja wahnsinnig. Mein Kopf ist total unterfordert. Und mein Mann und ich haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Und haben dann gesagt, ja, dann probieren wir es halt andersrum. Ich bin wieder Vollzeit arbeiten gegangen, als der Kleine 2 Monate alt war. Und er ist zu Hause geblieben. Und das ist bis heute mit 3 Kindern unser Setup. Und es funktioniert super gut. Und ich werde immer noch mit sehr großen Augen überall angeguckt. Hä, wie? Das geht doch gar nicht.
Also bist du eine ganz starke Kämpferin auch für die Gleichberechtigung, sowohl in Familie als auch Beruf. Und bist ja tatsächlich auch unternehmerisch tätig, wenn ich das aus deinem Lebenslauf richtig gesehen habe. Erzähl doch mal über dein Unternehmen EV&I.
Genau, EV&I, wie das zustande kam. Wir hatten damals das Thema Alzheimer uns eigentlich vorgenommen. Und wir haben in einer kleinen Gruppe überlegt, ja, was kann man denn in dem Bereich tun? Es sind auch viele Frauen, vorwiegend Frauen auch betroffen von der Krankheit leider. Und wir haben gesagt, ja gut, wenn schon die Krankheit da ist, ist wahrscheinlich zu spät. Lass uns in den Bereich Prävention gehen, wie du vorhin auch angesprochen hast. Das ist ja genau das, wo es eigentlich hin sollte. Wir wollen ja eigentlich gar nicht krank werden. Und dann haben wir Menschen gesucht, die eben so um die 50 sind und erste ganz milde Symptome haben, wie Wortfindungsstörungen. Und haben eine Gruppe an nur Frauen damals getroffen und ein Gespräch geführt, zweite Gespräch geführt. Und irgendwie kam uns das alles komisch vor. Und dabei haben wir gemerkt, die können gar nicht ein frühes Alzheimer oder sowas haben. Das passt gar nicht dazu vom Krankheitsbild, obwohl die davon überzeugt waren.
Ich habe auch gleich so ein bisschen schwitzige Hände gekriegt.
Ja, bei Wortfindungsstörung, ja. Brain Fog und solche Sachen.
Aber solange ich noch diese Podcasts aus dem Stegreif hinkriege, könnt ihr sicher sein, es ist noch okay. Ihr könnt das weiterverfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ganz genau. Ja, und auch unsere Frauen damals in den Interviews, die hatten gar nichts in der Art, sondern die waren in den Wechseljahren und wussten es nicht. Und ich als Frau habe mich natürlich auch so gefragt, warte mal, Wechseljahre? Was ist das denn jetzt? Ja, irgendwann habe ich keine Periode mehr und da freue ich mich auf den Moment, dann ist alles gut, oder? Aber dass das eine lange Phase ist von bis zu 10 Jahren mit ganz vielen unterschiedlichen Symptomen, unter anderem eben diese Symptome, die auch das Gedächtnis und die kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen können.
Schlaf, war mir alles Haut, nicht bewusst. Stoffwechsel.
Ja, Gelenke, Muskelschmerzen, außer natürlich den klassischen Hitzewallungen, Libidoverlust, ganz, ganz viele. Leider ganz, ganz viele.
Ich finde das auch sehr interessant. Ich bin ja jetzt auch 52 und in meinem Umfeld habe ich natürlich auch viele Freundinnen und andere Frauen, die jetzt auch so langsam anfangen, Probleme zu bekommen mit ja vielleicht auch früher Form von Wechseljahren oder diese Anfangssymptomatiken. Und habe auch schon wirklich sehr hitzige Diskussionen geführt, warum das Thema eigentlich so unterschätzt und ignoriert wird. Ja, weil sind ja doch einige Effekte auch in den Wechseljahren, die auf die langfristige Gesundheit der Frauen auch sehr negativ sich auswirken. Osteoporose, auch was die Gefäßelastizität und so weiter angeht, durch die Hormonveränderungen. Und andere Frauen, die ich kenne, haben wirklich auch täglich Schmerzen in den Gelenken und ähnliches. Da hat man dann natürlich schon so ein bisschen den Gedanken, gut, die Frau ist natürlich auch in den Wechseljahren dann in dem Moment in dieser Rolle als Mutter und Gebärende von Kindern so ein bisschen nicht mehr so wichtig. Siehst du das auch so, dass es auch so eine historische Entwicklung hat, dass man da gar nicht mehr so doll hinschauen musste, weil früher sind wir nicht so alt geworden und die Aufgabe als Mutter hatte man dann ja absolviert?
Ja, das kann sicher von dem kommen, dass man einfach auch nicht so alt wurde und deshalb wahrscheinlich gar nicht so diese Phase so miterlebt hat irgendwie. Auf der anderen Seite hatte man ja dann auch die Rolle eher der Oma, die natürlich auch eine andere Herausforderung gestellt hat und vielleicht sogar dazu beigetragen hat, dass man aktiver bleibt, weil der Kontakt dann mit kleinen Kindern einen dann doch wieder in eine sehr aktive Rolle bringt. Was ich mich heutzutage halt frage, ist, wir wundern uns auf der einen Seite, dass wir so wenige Frauen in Führungspositionen in großen Firmen haben. Und auf der anderen Seite ignorieren wir aber ein Thema, was genau die Frauen in dem Alter betrifft. Und was wir gesehen haben, als wir das angefangen haben zu recherchieren, ist, dass sehr viele Frauen sich halt überlegen, in der Phase, weil sie nicht mit den Symptomen zurechtkommen, die Arbeit zu reduzieren, eine Beförderung nicht anzunehmen. Und das Schlimmste für mich, was so uns als Team alle auch dazu gebracht hat, zu sagen, ja, wir gehen das Thema an, war die Aussage einer Frau, die gesagt hat, man muss halt akzeptieren. Man ist nicht mehr so wie vorher. Und das Leben verändert sich und
ja, einfach, genau, da, ja. Da stimme ich dir zu. Das finde ich auch so frustrierend, dass es ja auch so ein bisschen suggeriert wird, ne, dass das auch normal ist und man da sowieso nichts gegen machen kann. Das ganze Thema Hormontherapie wurde ja in den 80er Jahren so verteufelt, dass ja heute es auch noch sehr schwer ist, da wirklich eine sachliche Diskussion drüber zu führen.
Also erstens vielleicht das Thema, wer spricht dann darüber? Und wenn man dann in die Unternehmen reinguckt, spricht echt keine Frau über die Wechseljahre gerne. Man redet mittlerweile über die Periode, über Symptome, über Schmerzen und solche Sachen. Aber über die Wechseljahre ist ein absolutes Tabu in fast allen Firmen. Wir haben ehrlicherweise keine gefunden, wo es kein Tabu war.
Ach doch, bei Frau Wenk und The Medical Network.
Euch haben wir leider in dem Moment nicht befragt.
Genau. Ich mache das aber auch ganz bewusst, ehrlich gesagt, seit ich mich auch mit dem Thema Femtech auseinandersetze. Und finde ich genau, wie du sagst, das gehört halt zum Frausein auch dazu. Ne?
Und ich glaube, du hast nämlich vorhin das Wort normal in den Mund genommen. Es geht einfach bei uns Frauen auch viel so um die Kopfsache, es ist ja normal, deshalb muss ich durch.
Ich muss durch, ne? Auch so dieses, ja, muss ich halt, man ist ja eh dann gerne so dieser, ne, Kämpfer für die große Sache, für die Familie, für alle. Und dann beißt man sich da halt durch und akzeptiert vielleicht auch Zustände, die man gar nicht akzeptieren müsste.
Ja, und ich stelle mir das vor, so in der Zukunft mit den Wechseljahren, so ein bisschen wie heutzutage das Thema Schwangerschaft, Betreuung und Vorbereitung zur Geburt erlebt wird. Ich hatte das Glück, von einer Hebamme ganz wundervoll betreut zu werden während meinen Schwangerschaften. Ich wurde aufgeklärt zum Thema Schmerztherapie während der Geburt und immer mit dem nicht wertbehafteten, sondern das sind einfach deine Möglichkeiten. Und ich hatte mich bei der ersten Geburt auch sehr stark entschlossen, ich will gar nichts haben, ich will das ganz natürlich machen, weil das ist ja normal und 1000 Milliarden an Frauen haben das vor mir gemacht. Und ich wusste aber während der Geburt, ich habe ein Recht, jederzeit hier meine Meinung zu wechseln. Ich habe auch meine Meinung dann gewechselt, aber diese Aufklärung war da. Und das ist halt bei den Wechseljahren im Moment gar nicht vorhanden. Wir können zum Frauenarzt gehen, gibt aber keine Vergütung für den Arzt, um sich Zeit zu nehmen für eine richtige Beratung und für eine Betreuung zu dem Thema. Dazu kommt, dass die Frauenärzte das Thema Wechseljahre gar nicht in dem Studium absolvieren. Das ist eigentlich eine Spezialität der Endokrinologen. Zu denen gehen wir aber nicht regelmäßig zur Vorsorge, sondern wir gehen zu den Frauenärzten und erwarten auch dort genau diese Beratung. Warum haben wir das bei Geburten und Schwangerschaften geschafft? Das können wir doch jetzt bei den Wechseljahren genauso hinkriegen. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Ja, also ich glaube, das Thema aufs Tablett bringen ist das eine, aber natürlich auch ganz konkret, wir sprechen hier ja auch über Zukunftsmedizin, was kann man dann dagegen machen? Also was hätten denn zum Beispiel Unternehmen für eine Möglichkeit, Frauen auch zu einer Karriere zu verhelfen in einer Phase, wo sie vielleicht sich gerade nicht so leistungsfähig fühlen, da auch Programme aufzusetzen? Bei Eve and I habt ihr das, glaube ich, auch mit so ein bisschen, also ich habe auf eurer Website gesehen, es gibt ein B2C-Produkt, aber es gibt auch ein Angebot für Unternehmen.
Wir glauben, dass die Unternehmen halt genau die sind, die auch die Möglichkeit haben, den Frauen etwas in dem Bereich bieten zu können.
Und auch müssen, würdest du sagen, das ist auch Fürsorgepflicht der Unternehmen?
Ich finde absolut, dass das ein Teil das ist, wo sich ein Unternehmen drum kümmern muss. Weil es sind total wichtige Arbeitskräfte in dem Alter, die ganz viel Erfahrung haben, die will man nicht verlieren. Das ist ja auch vielleicht was Spannendes. Wir haben von den Frauen immer wieder gehört, dass sie Angst haben, in dem Alter den Job verlieren zu können und keinen anderen zu finden. Wenn man aber mit den Führungskräften spricht in den Unternehmen, hört man eine ganz andere Geschichte. Da hört man eher, ich will diese Frauen halten. Ich brauche diese Expertise. Ich brauche diese Erfahrung. Ich will die auf gar keinen Fall verlieren. Da ist also so ein Kommunikationsmismatch, würde ich mal behaupten. Und desto wichtiger ist es, über das Thema auf dem Arbeitsplatz sprechen zu können. Für Unternehmen würde ich empfehlen, sich einen externen Partner zu suchen, der das Thema einfach ganzheitlich betreuen kann. Ein Coach, ein Arzt kann das sein. Ich glaube, es hat halt viele Facetten. Und die eine Frau wird eine Unterstützung zum Thema Schlaf brauchen. Die andere Frau wird vielleicht eher...
Ja, hier.
Da. Das ist sehr oft so. Man hofft so die ganze Zeit, die Kinder sind aus dem Haus oder groß genug, dass sie durchschlafen. Und dann schläft man selber nicht mehr durch. Das ist nicht gut. Und manche brauchen eben aber auch den Weg zum Gynäkologen, wo man vielleicht einen Hormontest machen kann und auch Hormone verschrieben bekommt.
Wie ist es denn mit psychologischer Unterstützung? Weil Frauen ja auch so in der Lebensmitte, nenne ich das jetzt mal, so um die 50, beobachte ich persönlich auch ganz oft so Karrierewechsel oder Knick, könnte ich jetzt auch sagen. Also die ist jetzt Yogalehrerin oder die hat jetzt umgeschult zum Coach. Ich finde das persönlich immer total überraschend und habe das eher so ein bisschen auf Selbstfindung nach der Kinder, ne, Bring-up-Phase interpretiert. Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir einfach noch in der Zukunftsmedizin keinen Fokus auf Wechseljahre, Therapie und vielleicht auch so dieses Frauen bestärken, dass sie trotzdem noch alles erreichen können in einer Phase, in der sie sich vielleicht gerade eher so fühlen, als wenn sie weniger werden?
Ich glaube, dass die Frauen in dem Alter eine Transformation durchgehen. Und ich glaube, wir Frauen unterliegen vielen Transformationen im Laufe unseres Lebens. Und was ich mir eigentlich nur wünsche, ist, dass in der Zeit jede von uns die Kraft hat, sich auch für einen Neustart zu entscheiden. Weil die Beispiele, die du genannt hast, ich glaube, das sind jetzt nicht die Norm. Das sind die Ausnahmefälle, über die man dann spricht, wenn man sie im Bekanntenkreis hat, weil es dann plötzlich ein Thema wird, jemand, der eine Umschulung macht und sich entscheidet, einen anderen Karriereschritt einzugehen. Für mich ist das eigentlich ein Zeichen von Energie, Kraft und Neugier, was Neues zu machen, was sehr gut zu dieser Phase passt. Ich finde es schade, wenn eine Frau sich andersrum entscheidet, zu sagen, ich kann nicht mehr und deshalb höre ich mit allem auf.
Ja,
oder ich mache weniger.
Mach Teilzeit.
Genau.
Und,
ein Schritt in die Selbstständigkeit ist ja eine große Herausforderung und nicht ein Schritt nach hinten.
Ja, hast du vollkommen recht. Nochmal danke auch für den Perspektivwechsel. Da muss ich sagen, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch betrachtet, weil ich bin natürlich Unternehmerin und kenne eigentlich nur so dieses höher, schneller, weiter. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wir sind ja hier auch ein E-Health-Podcast und ich würde ganz gern auch mit dir über das Thema Digitalisierung und vielleicht auch digitale Möglichkeiten sprechen, die man Frauen in dieser besonderen Phase der Lebensumstellung und der Transformation, wie du das so schön nennst, auch an die Hand geben kann. Hast du da am Markt Dinge gesehen und beobachtet, wo du sagst, Mensch, hier kann Technologie auch unterstützen?
Ja, ich meine, du hast es vorhin angesprochen, das Thema Schlaf zum Beispiel. Wir kommen ja von, wir merken, wie unser Schlaf ist. Das ist das Erste natürlich. Das Zweite waren dann so erste Sensoren, die einem dann auch sagen, wie der Schlaf war und dass er nicht gut war. Und der nächste Schritt geht ja jetzt in die Richtung, okay, was für Unterstützung kann man bieten? Und da spielt es halt eine sehr große Rolle. Was ist passiert denn sonst noch in dem Leben? Ja, was isst man zum Beispiel abends? Wie ist der Tag gelaufen? War man draußen an der Sonne oder hat man leider keine Sonne gesehen? Wie ist es mit dem Thema Sport? Wie verhalten sich all diese Sachen eben auch zusammen? Wie ist das Thema Stress zum Beispiel? Hat man da noch andere Belastungen vielleicht in dem Leben, die vorkommen? Und was man eben auf digitale Ebene sehr gut machen kann mittlerweile, ist diese Daten eben auch zu kombinieren und dann ein einzigartiges Bild für die Person ganz individuell abgeben zu können. Ich glaube, da sind wir schon an dem Bereich angekommen, individuelle Medizin oder individuelle Vorschläge zur medizinischen Verbesserung dann eben aussprechen zu können.
Aber da muss ich ganz ehrlich auch meine eigene Erfahrung so ein bisschen einbringen. Ich habe bislang eher Ablehnung bei meinen Fachärzten erfahren, wenn ich meine Tracking-Daten dann so vorgezeigt habe. Ich habe natürlich auch Erkenntnisse aus sehr langer, ne, Menstruationstracking, Schlaftracking, Sporttracking, meine Cardio-Fitness und so weiter, soweit man das eben auch beurteilen kann. Aber je mehr man hat, desto mehr ergibt sich ja auch ein Bild. Und ich habe ganz oft auch erlebt, dass selbst meine Gynäkologin sich gar nicht für meinen Period-Tracker interessiert. Ich muss dann immer auswendig sagen, wann ich das letzte Mal meine Regel gehabt habe. Und als ich ihr dann mal meine Statistik hinhalten wollte, hat sie da gar nicht hingeschaut.
Ich glaube, das hat viel mit dem Thema Zeit zu tun und damit, dass diese Daten eben alle noch sehr unterschiedlich dargestellt werden.
Ja, das heißt, und natürlich auch in den Leitlinien und in den Behandlungskonzepten eigentlich so jetzt keine valide Grundlage für Therapie sein dürfen.
Ja, das ist korrekt. Weiß. Aber ich stelle mir eben auch vor, jeder von uns hat so seine 2, 3 Sachen, die sind wir gewöhnt. Da verstehen wir sofort, was die Daten uns sagen. Die Ärztin bekommt halt sehr viele unterschiedliche jeden Tag vorgelegt und muss die dann auch erst verstehen können. Ich glaube, mittlerweile gibt es so in dem einen oder anderen Bereich, aber wo es um schwerere Erkrankungen gibt, gute Monitorsysteme, wo die Ärzte sehr, sehr dankbar sind für diese Daten. Wo die Ärzte gerne drauf gucken und schauen, was hat sich jetzt in den letzten Tagen ergeben, was bedeutet das konkret und sich da absolut die Zeit für nehmen. Aber wenn es jetzt nur um die Periode geht oder um andere Sachen, die für uns, für unsere Lebensqualität extrem wichtig sind, aber vielleicht für den Arzt medizinisch nicht relevant, dann haben wir natürlich eine große, große Diskrepanz. Und ich glaube, das ist auch bei den Wechseljahren so. Da ist eine extrem große Belastung für die einzelne Frau, aber medizinisch betrachtet ist sehr gesund.
Die Frage hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Ist eigentlich, sind Wechseljahre eine Krankheit?
Wechseljahre sind keine Krankheit.
Aber jedes einzelne Symptom dann vielleicht schon, ne? Wenn ich so ein bisschen so eine Arthritis entwickle.
Jedes einzelne Symptom ist absolut eine Krankheit, ja. Genau. Aber die Wechseljahre an sich, wie eine Schwangerschaft, sind keine Krankheit. Genau. Deshalb auch nicht behandlungsbedürftig.
Ich würde gerne nochmal zurück in Richtung gesellschaftliche Auswirkungen von Ignoranz der Wechseljahre, nenne ich es jetzt mal so. Ihr hattet auf eurer Website eine Statistik zitiert, dass jede dritte Frau überlegt, ihren Job zu kündigen aufgrund von Beschwerden in den Wechseljahren. Was bedeutet das denn für Unternehmen? Hast du da das Gefühl, dass die diese Stellschraube, also vielleicht auch in frauendominierten Berufen, ne, wo vielleicht in der Pflege oder sonst wo, da kann ich mir vorstellen, dass ja plötzlich sehr erfahrene Kräfte einfach wegbrechen, wo man sowieso kaum Nachwuchs bekommt. Ist da nicht auch Zeit für so eine Aufklärungskampagne oder wird es tatsächlich dort auch ignoriert?
Es ist absolut Zeit für eine Aufklärungskampagne, die bis jetzt nicht stattgefunden hat zu dem Thema. Man fängt jetzt in den letzten Jahren ein bisschen an, drüber zu sprechen, aber noch viel, viel, viel zu wenig. Und es gibt manche Anpassungen einfach an dem Arbeitsalltag, die man verändern kann und die schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen könnten.
Zum Beispiel?
Du hattest das Thema Schlafprobleme angesprochen. Was wäre, wenn man die Flexibilität hätte, doch tagsüber sich mal hinlegen zu können und die Arbeitsstunden einfach flexibler zu sehen. Also nicht diese Kernuhrzeiten, alle müssen um 8 Uhr im Büro sein, sondern vielleicht ist es auch total okay, wenn man dann erst um 10 Uhr anfängt. Das sind so Erleichterungen, wo wir gesehen haben, wenn eine Frau mit Fieber wach wird, meldet die sich krank. Wenn eine Frau die ganze Nacht nicht geschlafen hat, wegen Hitzewallungen, wegen anderen Themen, die den Wechseljahren geschuldet ist, die wird sich nicht krank melden. Die wird sich irgendwie aufraffen und zur Arbeit gehen, weil sie ist ja nicht krank.
Und vielleicht dort ja auch einen schlechten Job machen, ne? Also Schlafmangel hat ja tatsächlich auch gravierende Auswirkungen auf die Konzentration. Es gibt ja auch genug Studien darüber, was passiert, wenn wir Zeitumstellung haben. Dass dort einfach, ne, mehr Herzinfarkte passieren, mehr Autounfälle und so weiter. Kann man sich ja vorstellen, wenn eine Frau 10 Jahre
ja,
nicht gut
schläft. Ja, und das Problem mit dem schlechte Arbeit machen, wie du es gerade genannt hast, das fängt sogar viel früher an, bevor sie überhaupt echt eine schlechtere Performance in der Arbeit hinlegt, dass sie sich selbst in Frage stellt. Also die meisten Frauen, die stellen sich zuerst in Frage, bevor überhaupt jemand merkt, dass sie jetzt nicht mehr so fit in ihrem Job ist als vorher. Und dieses sich selbst in Frage stellen tut natürlich dann wieder so das nächste Thema zum Drübergrübeln. Psychische Belastung und dann Unsicherheit. Und da kommen dann sehr schnell diese Ängste. Will mich der Arbeitgeber überhaupt noch? Und das ist dann oft eben doch erstmal nur ein Gedankenspiel. Aber weil man selbst einfach auch erschöpft ist durch die ganzen Symptome und den Schlafmangel.
Würdest du das denn unterschreiben, dass wir unsere Diversität in Chefetagen in deutschen Unternehmen überwinden könnten, wenn wir das Thema Wechseljahre ernst dann nehmen?
Ich glaube, dass das sicher ein sehr großer Faktor dafür ist, dass man da einen großen Unterschied sehen würde, wenn man allen Frauen die Möglichkeit gibt, über das Thema sprechen zu können, eine adäquate Behandlung dafür bekommen könnten und einfach so ein paar Umstellungen am Arbeitsalltag machen könnten. Ich glaube, das hätte einen Riesenimpact.
Du bist ja auch Beirätin von ROX. Das ist ja der Accelerator von Roche. kennen sicherlich fast alle Zuhörer hier. Hat sich denn ROX auch auf das Thema Femtech gestürzt, insbesondere auch auf Wechseljahre-Problematiken? Oder was ist da gerade der große Trend? Weil da müsste man ja so ein gesellschaftliches Problem auch mit Businessmodellen adressieren.
Das ist korrekt. Und EVE&I ist auch aus der ROX entstanden.
Ah, okay.
Genau. Also es ist ein Projekt, was im Company Builder der ROX entstanden ist, wo eben der Fokus auf dem Alzheimer erst war. Und wir aber die Freiheit hatten zu sehen, okay, hier ist ein anderes Thema uns so ein bisschen auf die Füße gefallen und wir gesehen haben, hey, das ist total wichtig, das muss adressiert werden. Und so kam der Fokus dann da rein. Außer dass Themen wie Brustkrebs zum Beispiel auch schon von Anfang an sehr stark mitgedacht worden sind und im Moment ja auch das Thema Fertilität bei Krebserkrankungen bei Frauen auch ein Thema ist, was die ROX mitbearbeitet, weil es vielen auch gar nicht so bewusst ist, dass das ja auch ein sehr schneller Weg in die Wechseljahre ist, eine Krebserkrankung zu haben und antihormonelle Therapie zu bekommen, was oft von den Frauen als schlimmer von den Nebenwirkungen angesehen wird als die Chemotherapie, weil die Wechseljahre, die schleichen sich ja bei uns Frauen einfach langsam ein, auch mit den Symptomen. Eine andere Sache ist, die Hormone jetzt von einem Tag auf den anderen mal auszustellen. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt.
Wahnsinn. Ist denn Roche insgesamt auch sehr stark auf Frauengesundheit konzentriert? Oder ist das jetzt wirklich in dem ROX Accelerator so ein Trend und Zukunftsthema geworden, weil ihr seht, dass da einfach Bedarf ist und auch Geld verdient werden kann?
Nein, bei der Roche ist Frauengesundheit ein sehr starkes Thema. Und da ist ein sehr großes Commitment auch schon seit vielen Jahren da. Wir waren ja Vorreiter in dem ganzen Thema Brustkrebs und seitdem natürlich auch sehr, sehr nah an dem Thema. Und das ist etwas, wo auch viele Kampagnen da sind, wo versucht wird, auf viele Themen aufmerksam zu machen. Das ist, würde ich sagen, absolut ein Fokusthema für die Roche.
Seid ihr denn da auch engagiert in Sachen DIGAs zum Beispiel, die sich auch an Krebspatienten wenden?
Ja, als ROX werden DIGAs unterstützt. Da ist absolut von Tag 1 der ROX der Glaube da, dass wir durch digitale Lösungen einfach die Versorgung verbessern können. Und das größere Picture ist natürlich auch, dass man einen großen Fokus nicht vom Auge so ein bisschen verlieren darf. Und das ist das Thema nachhaltiges Gesundheitswesen. Auch ein Pharmaunternehmen, was natürlich damit verdient, jetzt innovative Therapien herzustellen, auf den Markt zu bringen und durch diese halt auch Geld verdient, möchte in der Zukunft ein nachhaltiges Gesundheitssystem haben, was weiterhin für alle Sachen auch bezahlen kann. Und es gibt gute Möglichkeiten, eben auch durch digitale Mittel, die eben auch weniger kosten, bestimmte Probleme zu adressieren. Und warum diese dann nicht einfach auch nutzen? Und für die Bereiche, wo man eben eine teure Therapie braucht, ist dann auch Geld da für diese teure Therapie.
Also Synergien, da wo es effizienter gemacht werden kann und dann natürlich auch im Umkehrschluss das Geld, was man dann vielleicht übrig hat, für bessere Medizin auszugeben. Würdest du also sagen, DIGAs und Digitalisierung macht unsere medizinische Versorgung von der Qualität und von der Leistungsfähigkeit auch besser?
Ich bin mir ganz sicher, dass digitale Möglichkeiten die Versorgung verbessern kann, die Versorgung für alle zugänglich machen kann. Und einfach ein System bietet, was einfach zugänglich ist, was einfach ist, was man immer in der Tasche hat.
Ich sag nur Telemedizin. Also jeder, der diesen Podcast hört und noch nie telemedizinische Versorgung in Anspruch genommen hat, probiert das bitte einfach mal aus. Also es war für mich auch mindblowing, weil die Convenience einfach so toll ist und man wirklich auch schnell Hilfe bekommt, sei es, wenn man Augentropfen braucht für eine Bindehautentzündung oder ähnliches. Ich will jetzt keine Werbung für irgendeinen Anbieter machen, aber das finde ich ist zum Beispiel ein unglaublicher Entwicklungsschritt in der Versorgungszugänglichkeit und Schnelligkeit, gerade für Leute, die natürlich nicht chronisch krank sind, nicht dauernd zum Arzt gehen, vielleicht sogar nicht mal einen Hausarzt haben. Das finde ich ist so offensichtlich und ich hoffe, das wird auch weiter ausgebaut. Aber wir machen jetzt hier ja so einen richtigen Ritt durch dein Leben. Und du musst mir natürlich auch jetzt noch die Frage beantworten, was dich mit deinem Hintergrund und deiner Leidenschaft für das Thema Femtech dann zu Gerresheimer gezogen hat. Weil ich habe jetzt mal auf deren Website geguckt, irgendwie Nachhaltigkeitsdiversitätsprogramm habe ich da jetzt nicht gefunden.
Für mich ist Gerresheimer halt total spannend, weil die machen ja diese Primärverpackungen für Arzneimittel.
Ja, das musst du mir nochmal erklären. Was ist das? Sind das diese Dispenser oder?
Das kann alles Mögliche eigentlich sein. Also stell dir vor, ein Medikament, was man zu Hause hat und kann vielleicht in einem Behälter aus Glas sein zum Beispiel. Und diese Behälter aus Glas, das ist jetzt die Primärverpackung. Der Karton draußen drumherum ist die Sekundärverpackung. Und Gerresheimer stellt halt diese Primärverpackungen her, aber zum Beispiel auch Spritzen, die man einmal verwendet oder mehrmals verwenden kann. Auch Self-Injection Pens, die man jetzt aus dem Diabetes zum Beispiel sehr gut kennt. Und was mir ein bisschen beim Digital Only gefehlt hat, war dieses physische Komponente. Und ich glaube halt, dass um eine richtig gute Versorgung hinzukriegen und ein Management einfach einer Erkrankung, braucht es so ein bisschen drei Komponenten. Diese eine physische Komponente der klassischen Medizin, die digitale Komponente und die Interaktion mit einem Menschen. Es gibt immer noch eine medikamentöse Therapie, die eingenommen werden sollte auf eine bestimmte Art und Weise. Und da kommt so ein bisschen das Thema Therapieadhärenz ins Spiel.
Also wie zuverlässig nehme ich meine Pille zur richtigen Zeit? Halte ich mich an das Therapieschema? Nehme ich meine Antibiotika wirklich 10 Tage?
Genau. Wenn man sich das anguckt, da gibt es Studien auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass die Adhärenz zu der verordneten Therapie eigentlich nur bei ungefähr 50% liegt. Und woher stammt das? Das sind ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man als Patient jetzt extra oder nicht extra eine Tablette nicht nimmt oder eine Spritze nicht gibt. Und diese Gründe zu erforschen ist super spannend aus mehreren Gründen. Das eine ist, kann man dann immer noch einen guten Therapieeffekt auch sehen. Also am Schluss ist es dann so, dass man echt die Symptome verbessern kann. Hat man die Krankheit weiterhin im Griff? Sehr oft spürt man vielleicht nicht den direkten Effekt, aber die Therapie hat eben doch einen Effekt und muss deshalb auch weiter genommen werden, auch wenn man die Effekte vielleicht nicht spürt. Das andere ist natürlich auch das Thema, ja, hat man da Nebenwirkungen, die man besonders vielleicht mittags, wenn man im Büro ist, nicht haben möchte. Da kann man sehr viel drüber lernen, wie das Verhalten natürlich der Menschen ist in Bezug auf eine bestimmte Therapie, ob sie genommen wird oder nicht, auch um diese dann anzupassen.
Wie macht ihr das? Also macht Gerresheimer das auch, diese Forschung, oder ist das jetzt ein Thema, was eher dann wieder dazu führt, wie man da zum Beispiel Tabletten oder Medikamente da reicht?
Es ist ein Thema, wo man sich einfach mal angucken kann, kann man diese Geräte, die man benutzt, jetzt zum Beispiel die Pens, einfach verbinden mit einer digitalen Lösung. Also rauskriegen, hat man sie genommen. Man hat ja auf dem Handy so diesen Smart Reminder, habe ich meine Tablette genommen oder habe ich meine Tablette?
Habe ich auch.
Genau. Kann manchmal etwas mühsam sein, das die ganze Zeit auszufüllen, zu sagen, ja, habe ich jetzt oder nein, habe ich nicht.
Aber das geht sehr gut über die Smartwatch, muss ich sagen.
Genau, also das ist, ja dann, nur ein das Klick. Ist dann schneller. Aber wenn wir uns jemanden anschauen, der vielleicht chronische Erkrankungen hat und auch mehrere und kommt plötzlich ins Krankenhaus, weil er ein Problem hat. Und dann kommt die Frage, ja, und hast jetzt, welche Therapien hast du genommen? Sieht man im Moment bei den Ärzten immer noch das große Fragezeichen, was sie dann tun sollen, weil die Patienten oft mit einer Plastiktüte mit unterschiedlichen Blistern und Sachen ankommen und eigentlich gar kein Verständnis dafür da ist, was nimmt dieser Patient oder diese Patientin jetzt und wie regelmäßig, was bedeutet das, was hat jetzt diese Situation ausgelöst, was kann man da machen? Und ich glaube halt, dieses Zusammenspiel zwischen der Therapie und wie man da eben auch etwas verbinden kann, Daten dazu, das Digitale und diese menschliche Komponente kann nochmal einen ganz anderen Effekt haben.
Kannst du dann deine Leidenschaft auch für dieses Digital Only bei Gerresheimer noch ein bisschen einbringen und noch für mehr Projekte sorgen? Gibt es da irgendwas in der Pipeline oder Dinge, die du uns schon erzählen darfst? Gibt ja sicherlich auch beim börsennotierten Unternehmen gerne mal Geheimnisse. Aber in welche Richtung geht das oder wie entwickelt sich der Markt insgesamt, in dem du gerade tätig bist?
Also ein Thema, was ich super spannend finde bei Gerresheimer im Moment, ist das ganze Thema, wie kann man die onkologische Versorgung verbessern, indem man auch überlegt, vielleicht in der Zukunft diese Therapien vom ambulanten Setting sogar ins häusliche Setting bringen zu können. Es ist ja so bei onkologischen Patienten, dass sie bis vor einiger Zeit im Krankenhaus stationär auch ihre Therapie bekommen haben. Mittlerweile gibt es Infusionen, die man im Krankenhaus ambulant bekommt oder Therapien über eine Pillen einfach, die man auch schon zu Hause nehmen kann. Und jetzt in der Entwicklung sind halt gerade Medikamente, die eben subkutan gegeben werden können. Und das bedeutet, der Patient könnte vielleicht diese auch von zu Hause machen. Das ist natürlich für einen Krebspatienten super spannend, weil in der Regel haben die ein sehr schwaches Immunsystem. Und das bedeutet, das Rausgehen ist einfach auch gefährlich.
Naja, und natürlich auch im Krankenhaus gibt es ja auch Keime, ne? Obwohl natürlich onkologische Stationen häufig auch sehr gut abgeriegelt und vielleicht sogar auch in so Zelten, also kenne ich vom Knochenmarktransplantationsansatz her, aber der Weg ins Krankenhaus ist ja auch schon dort in den Fluren gefährlich.
Ja, der Weg ins Krankenhaus ist es auch einfach anstrengend. Man muss jemanden haben, der einen begleitet, hin und wieder zurück. Das ist keine einfache Geschichte. Und das sind halt Möglichkeiten, die wir uns gerade im Moment anschauen. Da gibt es auch eine Kooperation mit Abda zum Beispiel. Das ist ein anderer Hersteller, der im Bereich Digital Health auch sehr stark unterwegs ist. Wie man solche Sachen kombinieren könnten, eben mit den Geräten, die Gerresheimer herstellt, die Pumpe, aber auch die Pens zum Beispiel, um so einen Ansatz möglich zu machen. Weil was fehlt denn heute, um diesen Schritt gehen zu können, ist das echte Monitoring der Patienten. Weil leider sind in dem Bereich Nebenwirkungen eben doch keine Seltenheit. Und idealerweise hat man in der Zukunft ein System, was frühzeitig Symptome erkennt, vielleicht noch, bevor der Patient sie selbst merkt.
Und auch Notfälle natürlich dann ganz schnell intervenieren, ne? Also ich glaube, es gibt ja schon sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Technologien anbieten, sei es auch ein Herzmonitoring über ja auch ein ambulantes EKG-Gerät oder eine App und ähnliches, was ja inzwischen schon sehr gut funktioniert. Da müsste man ja eigentlich nur sich mal an einen Tisch setzen und die verschiedenen Technologien in ein Therapiekonzept bringen und Interoperabilität natürlich herstellen.
Das ist absolut ein ganz toller Punkt, den du angesprochen hast. Und ich glaube sehr stark an Partnerschaften und an Sachen zusammen anzugehen. Und deshalb sehe ich halt in Gerresheimer als Experte für diesen einen Bereich, wie nehme ich eine Therapie zu mir, besonders so eine komplexe Therapie, die eben subkutan gegeben werden muss, als ein großer Bestandteil, der sehr, sehr wichtig ist, auch in der Anwendung. Wie benutze ich so etwas dann überhaupt zu Hause? Wie kann ich damit selber umgehen? Aber dann fehlen noch unterschiedliche Komponenten, die dazukommen müssen. Das erste natürlich das Pharmazeutika, was in die Spritze reinkommt, aber dann eben das Monitoring, die digitalen Lösungen, die es drumherum heutzutage schon gibt und die vielleicht in der Zukunft als gesamtheitliche Lösung dann auch entwickelt werden können, um dem Patienten die bestmögliche Versorgung zu Hause zu ermöglichen, die vielleicht sogar noch besser ist als im Krankenhaus selbst, wo ja eine Onconurse vorbeikommt und den Patienten sieht, aber auch nicht die ganze Zeit jetzt die komplette Überwachung hat über alle Parameter.
Natürlich. Vielen Dank, Eva, dass du jetzt auch nochmal so diese Tür aufgemacht hast. Ich bin ja selber ganz lange in der Krebstherapie tätig gewesen, in der Knochenmarktransplantation. Und für mich ist das jetzt eine ganz hoffnungsvolle Vision, die du da skizziert hast. Und mir fallen gleich mehrere digitale Unternehmen ein, die da schon Technologie für haben, für Temperaturüberwachung, Herzüberwachung, natürlich auch die ganzen Bewegungsparameter, ne? Schwankt man, geht man gerade und so weiter. Parkinson-Bereich wird das ja auch eingesetzt. Also ich sehe da wirklich viel Potenzial, auch über Partnerschaften. Ich hoffe, die kommen auch zustande. Und ich glaube, da hast du deine Leidenschaft, wenn ich das so bewerten darf, überhaupt in eine gute Richtung gelenkt. Und ich finde es auch super spannend, möchte ich auch nochmal zusammenfassen, unsere Erkenntnisse über das Thema Ignoranz, skandalöser Umgang mit Wechseljahren. Und ich habe ja auch versucht, so ein bisschen aus dir rauszuholen, was du denkst, was die Auseinandersetzung mit den Wechseljahren auch für unsere Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten würde. Und da sind wir uns ja eigentlich einig. Damit würden wir den Fachkräftemangel sehr wirksam bekämpfen können. Und ich würde sagen, mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich für den Podcast mit dir, liebe Eva. Und ich werde weiter sehr interessiert zugucken, was in deinem Umfeld passiert, weil das hört sich alles sehr spannend an. Dankeschön, Eva.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.